Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Wir haben in Kultur heute immer wieder über das Verhältnis von Künstler und Werk gesprochen, wie man also mit Malern wie Emil Nolde umgeht, der bekennender Nationalsozialist war und dessen Bilder im Büro der Bundeskanzlerin hingen. Heute geht es um eine Statue des Bildhauers Arno Breker, die vor einer Schule in Wuppertal steht. Der Kunsthistoriker Martin Warnke hat dem gesellschaftlichen und politischen Hintergrund eines Werks auch sehr viel Bedeutung zugewiesen. Er gehörte zu den bedeutendsten Kunsttheoretikern der Nachkriegszeit. Gestern ist Martin Warnke gestorben, dazu gleich ein Gespräch. Zuerst aber ins Kino. The Kindness of Strangers heißt der neue Film der dänischen Regisseurin Lone Scherfig. Eine der Hauptfiguren ist Clara, Mutter von zwei Kindern, die von ihrem Mann verprügelt wird, weswegen sie mit den Kindern die Flucht ergreift und einen Unterschlupf sucht.
Ich brauche Ihren Ausweis, bitte.
Den kann ich Ihnen nicht geben.
Werden Sie polizeilich gesucht?
Ich kann Ihnen den einfach nicht geben.
Haben Sie denn keine Familie?
Ich habe meine zwei Söhne.
Und woher weiß ich, dass das Ihre sind?
Weil sie unsere Mom ist.
Verstehe. Hi, Glenda. Sie können die Polizei auch zu Ihrem Schutz rufen.
Nein.
Claras Mann ist Polizist. Er würde sie also sofort finden, wenn sie irgendwo mit ihrem Ausweis gemeldet wäre. Nun ist sie heimatlos. Genauso wie die Krankenschwester Alice oder der arbeitslose Jeff. Sie alle treffen sich in einem russischen Restaurant in New York, wo die Fäden jeder einzelnen Geschichte zusammenlaufen. Dieses Restaurant steht für
Moments of compassion and kindness that I would like to happen.
Momente des Mitgefühls und der Freundlichkeit, wie Regisseurin Lone Scherfig sagt. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus, ohne die Geschichten der Figuren hier zu verharmlosen, aber das klingt doch nach einem herzerwärmenden Film für die Vorweihnachtszeit.
Also ich würde sagen, man kann diesen Film als Weihnachtsmärchen verwenden, wenn möglich im englischen Original mit Untertiteln übrigens. Und er hat wirklich das Versöhnliche, also den Willen ja, zu Schneefall und Glück, den gibt es auch, den ein Weihnachtsfilm braucht. Aber versöhnt werden jetzt in diesem Film eigentlich nur die Figuren mit sich selbst oder miteinander, sondern die harte Wirklichkeit oder auch die Wirklichkeit der Stadt New York, der Überlebenskampf dieser Bewohner, der wird eben nicht negiert oder aufgehoben in dieser Versöhnlichkeit oder in diesem Vorweihnachtlichen. Und New York ist hier wirklich einerseits ein Kinoort, ein Ort des Versprechens, der Freiheit. Alle diese Menschen flüchten dahin auf eine Art. Aber es ist eben auch ein Ort einer sehr großen sozialen Kälte. Man hat das ja eben auch gehört. Diese Mutter, gespielt von Zoe Kazan, die fällt aus der Gesellschaft raus, weil sie mit ihren beiden kleinen Söhnen im Auto schläft und dann wird das Auto abgeschleppt. Und das war's dann. Und ja, das ist eben eine beinharte Wirklichkeit und das Märchenhafte, von dem ja auch die Rede ist, die Sehnsucht nach Hoffnung. Oder auch nach Menschlichkeit, das hat ja Lone Scherfig auch eben ganz schön gesagt. Das ist da, aber irgendwie schaut sich der Film selbst beim Träumen zu. Es gibt immer eine gewisse Distanz dazu.
Lone Scherfig thematisiert in ihren Filmen meist soziale oder zwischenmenschliche Schieflagen. Sie macht das aber ganz anders als Ken Loach oder Mike Leigh, die für dieses Kino stehen. Was ist das für ein Blick?
Ja, was ist das für ein Blick? Ich meine, schon in Italienisch für Anfänger, das war ja ihr Welterfolg. Ich glaube, es war im Jahr 2000. Den Film hatte sie übrigens noch auf Dänisch gedreht. Ja, da hat sie auch schon so eine Truppe verkrachter Existenzen versammelt. Das waren dann suchende, unsichere Figuren, die sich da in so einem Italienischkurs da zusammenkamen. Und damals hat sich schon Lone Scherfig widersetzt, nämlich dem puristischen Dogma-Manifest, nach dessen ja, Regeln dieser Film entstanden ist. Diese Dogma-Regeln, die waren ja entwickelt von Lars von Trier und Thomas Vinterberg, die waren ja sowas wie so ein cineastisches Keuschheitsgelübde. Und was hat sie damals gemacht? Sie verpasste ihren Liebessuchern ein Happy End, also ein wunderbar kitschiges, letztlich unglaubwürdiges Happy End, was Lars von Trier noch ausreden wollte, aber sie blieb fest. Und das heißt, sie wollte schon damals ein Kino, das ja bigger than life ist. Und mit diesem neuen Film ist sie noch weiter in diese Richtung gegangen. Das sind glamouröse Bilder, da hört man auftrumpfende Musik und die Filme von Ken Loach oder Mike Leigh, die Sie angesprochen haben, die kommen ja eben aus einem, ja, aus einer sozialen Wirklichkeit, einem Lebensalltag. Und hier träumt das Kino eben, aber es ist ein ja in der Realität verankerter Traum.
Vielleicht noch ganz kurz, ist dieser Film, in dem es ja darum geht, eben nicht zynisch, sondern mitfühlend auf das Schicksal von Ausgestoßenen zu schauen, doch auch ein Kommentar zu den großen Krisen unserer Zeit?
Also man kann das so sehen, der Film hat ein klares, schönes Programm und das heißt Solidarität und Solidarisierung. Und er verpackt dieses Programm, finde ich, auch nicht in wohlfeile Botschaften, sondern diese ganzen Flüchtlinge im eigenen Land, ja, die meandern da so rum. Und natürlich denkt man beim Sehen hin und wieder an die realen Flüchtlinge unserer Zeit. Aber Lone Scherfig spielt da eben nicht drauf an, sondern sie entwickelt da so eine tragikomisches Geflecht. Und letztlich ist der Film dann eine Art, ja, neurotisches Feel-Good-Movie, das sozusagen sich der Wirklichkeit stellt.
Aber es geht schon doch letztendlich auch darum, vielleicht einen Kommentar zu dem, naja, Flüchtlingsdrama, das sich überall auf der Welt abspielt, abzugeben und eben zu sagen, Mitgefühl ist eben doch notwendig.
Ja, mit einer gewissen Metaphorik, weil diese Figuren sind zwar auch alle Flüchtlinge im eigenen Land, aber eben anderer Art. Na, Flüchtlinge, ja, vor einem gewalttätigen Mann, vor einer kriminellen Vergangenheit, vor der eigenen Verzweiflung. Und das hat dann eben nochmal eine andere Ebene, aber man wird trotzdem darauf gestoßen.
Katja Nikodemus über den neuen Film von Lone Scherfig, The Kindness of Strangers. Eine Fremde ist auch sie, zumindest für viele Wuppertaler, die Statue der griechischen Göttin Pallas Athene, geschaffen von Arno Breker, jenem Bildhauer, der unter den Nationalsozialisten eine beachtliche Karriere machte und persönlichen Umgang mit Adolf Hitler pflegte. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war Breker bestens im Geschäft, wenn auch eher durch private Auftraggeber. Vor einem Wuppertaler Gymnasium aber steht eine seiner Skulpturen im öffentlichen Raum. Eine überlebensgroße Bronzestatue, eben der griechischen Göttin Pallas Athene. Seit Jahren wird nun schon gefordert, diese Skulptur Brekers, der in Wuppertal geboren wurde, müsse weg. Gestern gab es dazu eine Diskussion in Wuppertal, unter anderem mit der Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Isabel Pfeiffer-Pönsken, und dem Kunsthistoriker Felix Krämer, der schon Emil Noldes Verstrickungen in den Nationalsozialismus untersuchte. Berit Hempel hat zugehört und nachgefragt.
Überlebensgroß steht sie am Eingang zum Schulgelände und begrüßt die Eintretenden. Eine wenig monumental wirkende, leicht klassizistische Pallas Athene mit Speer und Helm auf einem Sockel. Den Speer hat sie auf die Besucher gerichtet. Keine große Kunst, da waren sich die Kunstexperten auf dem Podium einig. Nichts verweist auf die Weisheit der Pallas Athene, alles auf einen kriegerischen Bezug. Für Felix Krämer, Direktor vom Museum Kunstpalast, ein Argument gegen ihren Verbleib am Schuleingang.
Es gibt interessanterweise kaum andere Athenen, die mit in dieser kriegerischen Funktion, also in dieser Abwehrhaltung gezeigt werden. Und eine, die ich gefunden habe, ist bezeichnenderweise ein faschistisches Denkmal, nämlich von 1932 in Italien, wo es eben auch diese kriegerische Geste gibt. Und ich finde, man kann schon zu Recht fragen, ist es wirklich der Kontext, der zu einer Schule passt?
2003 wurde die Skulptur während des Irakkriegs aus ihrem Fundament gerissen, dann aber nach einmütigem Beschluss wieder aufgestellt. Rund 15 Jahre später fordert die Schulkonferenz aus Schülern, Lehrern und Eltern einen anderen Standort für die Skulptur. Sie verweist auf Brekers faschistische Vergangenheit und das eigene Motto als Schule gegen Rassismus und für Courage. Doch die Stadt Wuppertal hält dagegen. Kulturdezernent Matthias Nocke plädiert für den Verbleib der Skulptur an bisheriger Stelle.
Unbedingt, ja, weil ich gegen Bilderstürmerei bin und weil ich glaube, dass jede Schule einen Erziehungsauftrag hat und auch diese Schule nicht durch Abräumen vom Mobiliar diesen Erziehungsauftrag beiseite schieben kann.
Außerdem stehe die Skulptur und ihr Sockel unter Denkmalschutz und könne deshalb nicht versetzt werden. Auch wenn sich das bauliche Umfeld der Statue nach dem Umbau der Schule völlig geändert hat. Brigitte Franzen von der Peter- und Irene-Ludwig-Stiftung weiß um die Schwierigkeit im Umgang mit dem Werk von Arno Breker. Vor 30 Jahren ließen sich die Sammler Peter und Irene Ludwig von dem wichtigsten Bildhauer der Nationalsozialisten porträtieren. Für die Vorständin der Stiftung gibt es mehrere Lösungsansätze für die Pallas Athene.
Einmal natürlich die Kommentierung als solches, also das ist ja auch schon passiert mit einer Tafel, das müsste man vielleicht nochmal sich anschauen und überlegen, ob der Text wirklich noch ausreicht, ob man den ergänzen könnte. Es gäbe aber natürlich auch die Möglichkeit, ganz bewusst sie abzunehmen und beispielsweise ins Museum zu bringen und sie dann dort zu kommentieren. Man hätte aber auch die Möglichkeit, sie natürlich zu ergänzen. Also man könnte auch einen Bildhauerin, Bildhauer, Künstlerin, Künstlerin fragen, ob da jemandem ein interessanter Kommentar dazu einfällt.
Einige Schüler auf dem Podium und im Zuschauerraum plädierten für den Verbleib der Skulptur, empfinden sie sogar als Beschützerin. Hier zeigen sich die zwei Seiten der Debatte. Die persönliche, rein auf das Kunstwerk bezogene Betrachtung eines Objekts, völlig losgelöst vom Urheber, Und die Frage, ob das überhaupt grundsätzlich möglich ist und wie mit Kunst umgegangen werden soll, die, wie Brigitte Franzen treffend formulierte, ihre Wurzeln im Faschismus hat. Am Ende der unaufgeregten und sehr demokratischen Veranstaltung fand Isabel Pfeiffer-Pönsken, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, vermittelnde Worte, mit denen alle Beteiligten einverstanden waren.
Ich würde vorschlagen, dass man einen künstlerischen Wettbewerb macht, der Gegenwartskünstlerinnen und Künstler auffordert, etwas sozusagen an Gegenpositionen oder Kommentierungen dieser Pallas Athene von Breker sich zu überlegen, weil zu meiner durchaus auch Überraschung gerade viele junge Menschen, die heute Abend hier waren, also Schülerinnen und Schüler, die gerne behalten wollen.
Berit Tempel über die Diskussion um eine Statue des Bildhauers Arno Breker gestern Abend in Wuppertal. Aus welchem Kontext heraus Kunst entsteht und gelesen werden muss, das war auch ein Thema für den Kunsthistoriker Martin Warnke, der gestern im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Martin Warnke, der in Marburg und Hamburg Lehraufträge hatte, hat den Blick auf Kunst in der deutschen Nachkriegszeit bis in das neue Jahrtausend entscheidend mitgeprägt, vor allem, weil er immer die politischen und gesellschaftlichen Umstände mitgedacht hat. Das betraf den Nationalsozialismus, ideologisch motivierte Bilderstürme, das betraf aber auch den Einzug neuer Technologien in unseren Alltag. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp war Student und Weggefährte von Martin Warnke. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt. Wir haben gerade über die Diskussion um eine Statue von Arno Breker berichtet. Martin Warnke hat über den Bildhauer mal gesagt, er war ein beflissenster Bediener des Zeitgeistes. Was hätte er wohl zu Wuppertal gesagt?
Ich würde vermuten, und ich kann das dies ja nur vermuten, dass er angesichts der Rahmenbedingungen der Diskussion, die ja immer danach fragt, ob ein Werk entfernt werden soll oder nicht oder kommentiert werden soll, für die Kronzeugenschaft gesprochen hätte. Ein Werk soll stehen, es soll ein Objekt der Reflexion sein, auch der Distanzierung, der Kommentierung und des Lernens, unter anderem in diesem Fall, wie Opportunismus funktioniert und wie Diktatur formal funktioniert.
Sein Blick auf Kunst, der ging ja weit über die Kunst als solches hinaus. Welche Impulse gingen von Martin Warnke für die Kunstgeschichte aus?
Martin Warnke ist in Brasilien im Busch sozusagen aufgewachsen als Sohn eines Pfarrers. Er kam mit einer Distanz als Jugendlicher nach Deutschland, hat hier studiert und hat einen Blick von innen wie auch von außen vermocht. Und das hat ihm erlaubt, aus der Distanz einen sehr kritischen und produktiven Blick auf die Kunstgeschichte zu werfen.
Wie schwer war das eigentlich? Weil man weiß ja heute auch, dass die rechten Kontinuitäten doch lange angedauert haben. Und Martin Warnke hat ab 1963 auch die Auschwitz-Prozesse begleitet. Also das war ja doch ein relativ langer Weg. Und wie viel Widerstand ist ihm da auch entgegengesetzt worden?
Ja, es ist ein beispielloser Widerstand, den man nur von heute her nur sehr schwer begreifen kann. Es war der Kölner Kongress von 1917.
Der Kunsthistorikerkongress.
Der Kunsthistorikerkongress 1970, auf dem Martin Warnke eine Sprachanalyse der kunsthistorischen Populärliteratur nach dem Krieg vorgenommen hat. Und er konnte eben im Grunde ohne Polemik einfach durch Darstellung der Phänomene zeigen, dass die großen Muster der Beschreibung von Kunstwerken nach den Rastern der Unterordnung, der Autorität, der Gliederung von oben nach unten und des Kleinmachens von gegensätzlichen Details durchlaufen, also über die Grenze von 1945 hinweg. Und das hat einen wirklich erbitterten Widerstand hervorgerufen, der darin mündete, dass Warnke nirgendwo eine Stelle bekommen sollte. Diese Wand, anders kann man es nicht bezeichnen, ist in Marburg dann durchbrochen worden. Warnke wurde nach Marburg berufen. Und auf diese Weise ist in Marburg eine Schule entstanden, die die Kunstgeschichte markant bis heute modernisiert hat. Die Kunstgeschichte ist eine aktuelle, moderne Wissenschaft geworden.
Martin Warnke hat sich ja auch mit der Frage beschäftigt, wie Museen Kunst zeigen und vermitteln. Das ist ja eine Frage, die zurzeit auch wieder viel diskutiert wird, gerade auch im Zusammenhang mit Objekten aus der Kolonialzeit. Was können wir da von ihm lernen?
Also, dass Werke ein Eigenleben haben, die vom Ursprung ihrer Entstehung her bedacht werden muss, dass sie dann aber eine eigene Vita, eine eigene Biografie besitzen, die sich nicht auf diesen Ursprung bezieht. Das ist das, was Walter Benjamin die Aura nennt, also die am Werk ablesbare Geschichte. Und dass Werke in neuen Zusammenhängen sehr oft nicht linear und mechanisch zugeordnet werden können, dass sie durchaus subversive Qualitäten haben, Inversion, also eine Umkehrung der Benutzung. Werke, die zunächst als Trophäen einer kolonialen Attitüde gelten können, urplötzlich diejenigen, die diese Ideen haben, vor sich hertreiben. Ich sage das salopp, sodass die Geschichte der Kunst als eine eigene autonome Entwicklung von Widersprüchen durchzogen in dieses Gesamtbild einbezogen werden muss. Immer die Autonomie, die sozial durchschossen ist, sozusagen des Werkes, mit einzubeziehen. Das ist eine Lehre, die ja heute umso mehr zu bedenken ist.
Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp zum Tod von Martin Warnke, einem der wichtigsten Kunstwissenschaftler der Nachkriegszeit. 1989 war die Nachkriegszeit historisch gesehen mit dem Fall der Mauer dann wohl endgültig zu Ende. Der Schriftsteller Ronald M. Tschernikau ließ sich trotzdem in eben diesem Jahr in die noch existierende DDR einbürgern. Tschernikau studierte damals schon seit 3 Jahren am Institut für Literatur in Leipzig. Er war überzeugter Kommunist und lebte offen homosexuell. 1991 starb Tschernikau an den Folgen einer HIV-Infektion. Kurz vorher stellte er noch seinen Roman Legende fertig, 1400 Schreibmaschinenseiten. Theaterregisseur Stefan Pucher hat sich das Großprojekt Legende vorgenommen und für die Berliner Volksbühne inszeniert. Michael Lages über einen langen Ost-West-Abend.
Für die Legende hat Ronald M. Tschernikaus fantastisch ausufernde und überbordende Romanmontage unübersehbare Mengen von funkelnd frechen Ideen im Angebot. Und einige davon hat er sich munter und mutig bei Bert Brecht geborgt. Auch Der gute Mensch von Sechuan von Brecht lebt ja von der kuriosen Idee, dass die Götter persönlich herniedersteigen auf die Erde, um zu prüfen, ob es eigentlich möglich ist, göttliche Gebote einzuhalten. Tschernikau erweitert Brechts Göttertrio zum Quartett, und für diese göttlichen 4 steht Berlin, und zwar das fast vergessene Berlin der Tschernikau-Zeit, auf der To-Do-Liste. West-Berlin, die Insel, und der Osten, genannt das Land. Aber Tschernikau verpasst den Göttern auch noch biografische Echos von beträchtlichem Gewicht. Ein Gott ist der Wiedergänger vom Mephisto-Autor Klaus Mann, der andere stammt von Max Reimann ab, dem Vorsitzenden der im Westen verbotenen Nachkriegs-KPD. Ähnlich die Göttinnen, eine steht für die Schauspielerin Therese Giese, die andere für die Journalistin und RAF-Terroristin Ulrike Meinhof.
Wenn die kommunistische Partei wieder erlaubt ist und immer noch nichts geändert, dann hilft nur noch Schießen.
Vor diesen Göttern werden mit Sicherheit weder die Insel noch das Land bestehen können. Die eigentliche Fabel der Legende ist ähnlich grandios gestrickt. Ein junger Mann, der sinnigerweise Geldsack heißt, landet mit eigener Airline auf der Insel mit dem großen Wunsch nach Selbstvernichtung. Ein Typ wie dieser Geldsack gehört abgeschafft, das weiß er. Hilfreich zur Seite steht ihm der Schokoladenfabrikant Anton Tatterkreis, der optisch stark dem früheren ukrainischen Schokopräsidenten Petro Poroschenko ähnelt und den Geldsack abgöttisch liebt. Der Mann wird später sogar sozialer Kanzler. In Geldsacks Auftrag treibt Tatterkreis nun Handel mit dem Osten, wo Herr Lange regiert, der seinerseits Erich Honecker zum Verwechseln ähnlich sieht. Ökonomisch richtet Tatterkreis Herrn Lange zugrunde, indem er die Ware verknappt und die Schokofabrik dicht macht. Jetzt fallen alle Sympathien dem Opfer Lange zu.
Ich habe jetzt die Chance, durch einen glänzenden Auftritt die Fernsehkameras für mich zu gewinnen. Ich habe jetzt die Chance. ganz wie der Westen zu sein.
Außerdem ist eine Westberliner Gewerkschafts- und SEW-Aktivistin im Spiel.
5% Wähler braucht die Partei, um in das Inselparlament einzuziehen. Wenn die Partei in das Parlament einzieht, dann werden wir endlich entlarven, dass es nichts nützt, ins Parlament einzuziehen.
Mögliche Eheaspiranten prüft diese Frau mit einem sehr speziellen Eiertest auf Tauglichkeit. Geldsack besteht ihn. Die Legende an sich driftet dabei wahnsinnig wirr vom Hölzgen aufs Stöcksgen und ist nicht wirklich nachzuerzählen. In jedem Fall aber ließe sich wohl kein ulkigeres Panorama aus der verfahrenen Ost-West-Geschichte der beiden deutschen Nachkriegsgründungen destillieren. Auch mit großem zeitlichen Abstand ist dieser Schernikau ein Knüller. Durch so ein Monsterbuch kann sich das Theater nur hindurch quälen. Stefan Puchers Berliner Volksbühneninszenierung will erkennbar nicht einknicken vor Wucht und Witz des Materials und geht prompt in die Falle. Gute 3 Stunden lang wird Motiv an Motiv und Szene an Szene geklatscht und die Bühnenbilder von Barbara Enes halten atemlos mit, auch die Kostüme von Annabel Witt und die wirklich schicken Videobasteleien von Rebecca Riedel mit einem echten Bildschnipsel vom schönen Herrn Schernikau zum Schluss. Dem Abend fehlt vor lauter Details der Flow und selbst wo die Legende vom Erzählen ins Spielen gerät, wird viel zu frontal deklamiert. Schernikaus großes Panorama vom richtigen Leben im Falschen bekommt nicht wirklich die Chance, Gesellschaft abzubilden, also Herz und Geist und Lust. Aber das neue Ensemble ist halt auch ein Knüller und reißt's raus. Diese Volksbühne, neu auf Zeit bis zum Dienstantritt von René Polesch, macht wirklich viel Mühe, aber auch viel Spaß.
Michael Lages über Ronald M. Schernikaus Legende. Stefan Pucher hat den Roman an der Volksbühne inszeniert. Und in den Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske geht es mit Legenden weiter, nämlich mit einem Nachruf auf einen Mann, der zumindest hinter den Kulissen eine größere Legende war als so mancher Sänger oder Regisseur.
Ja, er war der Hüter der Schwelle des Bayreuther Festspielhauses. Wer ein Interview mit Katharina Wagner wollte oder früher mit ihrem Vater Wolfgang, wer über die Festspiele berichten wollte oder nach Pressekarten fragte, der musste sich an Peter Emmerich wenden. Seit 1989 versah er sein Amt ernsthaft und streng und er half kenntnisreich weiter. Bei einer Inszenierung an der Dresdner Semperoper hatte der damalige Festspielchef Wolfgang Wagner den Theaterwissenschaftler Emmerich kennengelernt und noch kurz vor dem Mauerfall nach Bayreuth geholt. Ob Hakenkreuz-Tätowierungen bei einem Sänger oder Querelen um Dirigentenabsagen, immer holte Emmerich loyal für die Festspielleitung die Kohlen aus dem Feuer. Als dann 2010 bekannt wurde, dass Emmerich einige Zeit für die Stasi gearbeitet hatte, da stellte sich Katharina Wagner ebenso loyal hinter ihren Sprecher. 30 Jahre lang war Peter Emmerich Pressesprecher und künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter der Festspielleitung. Völlig überraschend ist er jetzt im Alter von 61 Jahren gestorben. 5 deutsche Städte haben es in die nächste Runde geschafft im Rennen um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Und zwar sind das Magdeburg, Hannover, Nürnberg, Chemnitz und Hildesheim. Letztere trat mit einem Feldkulturerbe an, nämlich mit ihrer Zuckerrübe. Ausgeschieden sind dagegen Dresden, Gera und Zittau. Die endgültige Entscheidung, welche Stadt neben einer slowenischen Stadt 2025 Kulturhauptstadt wird, fällt aber erst im nächsten Herbst. Der Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden könnte mit arabischstämmigen Clans in Berlin zusammenhängen. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Laut Staatsanwaltschaft Dresden prüft die Sonderkommission mögliche Parallelen zum Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum 2017. Die Einbrecher sollen laut Zeitung bei dem Einbruch ein spezielles Werkzeug benutzt haben, wie es schon bei Verbrechen in Berlin der Fall war. Mit solchem Werkzeug öffnet die Feuerwehr zum Beispiel Autotüren, die nach Unfällen verklemmt sind. Nicht gerade ausgefallen ist die Entscheidung der Landesmusikräte ausgefallen für das Instrument des Jahres 2020. Die Geige lautet nämlich das Ergebnis des einstimmigen Beschlusses. Mehr Publicity braucht die Geige zwar eigentlich nicht, aber Ziel des Projektes ist es ja auch, Aufmerksamkeit für die vielen verschiedenen Facetten des Instruments zu wecken. Und da fällt einem zur Geige natürlich schon etwas ein.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Großbritannien wählt heute ein neues Parlament. Mehr über den Wahltag gleich in den Informationen am Abend mit Jörg Münchenberg. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.